Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 12 bis 15 der Sure 19, Maryam.
Ya Yahya, khudh al-kitaba biquwwatin wa atayna-hu al-hukma sabiyan wa hananan min ladunna wa zakatan.
Gott hatte Zacharias, der alt geworden und dessen Frau unfruchtbar war, einen Sohn geschenkt. Jahja, bzw. Johannes, wie er im deutschsprachigen Raum genannt wird. Johannes aber wurde mit der göttlichen Prophetschaft betraut und versehen mit hoher Klugheit und Erkenntnis. Doch nicht nur das zeichnete ihn aus, sondern noch einiges andere. Doch hören Sie selber. Suche Zuflucht bei Gott, vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und Gott wies Jahja Johannes an. O Jahja, nimm nun voller Kraft und Festigkeit das Buch Gottes an dich. Und wir betrauten ihn mit der Prophetschaft und gaben ihm Verstand, Klugheit und Erkennen schon im Kindesalter. Und schenkten ihm von uns Erbarmen und Freundlichkeit für seine Mitmenschen und ein reines Herz und Reinheit in Tun und Lassen. Voller Tugend und Ehrfurcht vor Gott war er, voller Güte und Freundlichkeit Vater und Mutter gegenüber, ohne Hochmut, Dünkel und Widersetzlichkeit. Salam, Heil und Frieden, war mit ihm am Tag, da er geboren ward, am Tag, da er starb und am Tage, da er auferstehen wird.
Yeah. Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastory.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastory.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Samstag, dem 27. April 2024, gleich dem 8. Ordi Behesht 1403, nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »So wird gesagt«. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Iranische Kultur und Zivilisation«. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Moral islamisch gesehen. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe »So wird gesagt«. Bleiben Sie dran!
Gesagt.
An einem Berghang lebte ein Rebhuhn, das sehr hübsch war. Aber es war auch sehr klug und nahm sich vor fremden Vögeln in Acht. Eines Tages hörte ein Falke das schöne Rebhuhn singen und war ganz hingerissen. Ihn überkam großes Verlangen, dieses schöne Geschöpf für sich zu gewinnen. So flog er herab und ging leise auf das Rebhuhn zu. Dieses versteckte sich schnell in einer Felsspalte. Der Falke rief, »Och, du schönes Wesen, hab keine Angst, ich bin dir hold.« Dein Gesang war bezaubernd, »Ich möchte, dass wir Freunde werden.« Aber das Rebhuhn antwortete, »Lass mich in Ruhe, du bist ein Raubvogel, mich kannst du nicht reinlegen.« Der Falke, »Wenn ich ein Rebhuhn jagen wollte, hätte ich mir schnell eines fangen können. Aber glaub mir, mein Herz ist erfüllt von der Liebe zu dir, und ich möchte dich mit in mein Nest nehmen.« Da sagte das Rebhuhn, »Deine Begeisterung für mich wird nicht für eine Freundschaft zwischen uns ausreichen. Deine Liebe wird bald verfliegen, denn du bist ein Raubvogel, und ich bin ein Leckerbissen für dich. Daher ist eine Freundschaft zwischen uns absolut nicht vernünftig und wird schlimm enden.« Der Falke aber ließ nicht locker. »Wenn du mit mir bist, wird es von großem Nutzen für dich sein. Erstens werden die anderen Falken dir nichts antun. Zweitens hast du eine wunderbare Aussicht von meinem Nest aus, und ich werde dir immer die besten Bissen besorgen. Ich werde dich glücklich machen. Denn du bist das einzige Wesen, das ich liebe. Weise mich nicht ab.« Allmählich wurde das Herz des Rebhuhns weich. Er sagte jedoch skeptisch, »Es kann aber sein, dass einige uns um unser Glück beneiden und uns auseinanderbringen. Was machen wir dann? Wenn du aus irgendeinem Grund auf mich zornig wirst, kann dich nichts mehr zurückhalten.« Der Falke aber versprach hochheilig, das Rebhuhn immer zu lieben und nicht zuzulassen, dass sich jemand einmischt. Da trat das Rebhuhn schließlich aus der Felsenspalte hervor. Sie ließ den Falken nochmals seine Liebe beteuern und willigte endlich ein, dass er sie mit in sein Nest nimmt. Die Fortsetzung der Geschichte von dem Rebhuhn und dem Falke, die aus Kelile und Demne stammt, hören Sie beim nächsten Mal. Aber nun zu folgender Geschichte, die ein Sprichwort enthält. Es war einmal ein Mann, der hatte keine Arbeit. Da schlug ihm seine Frau vor, er solle Ramal werden, das heißt, er solle den Leuten die Zukunft voraussagen. Der Mann sagte, jede Arbeit will gelernt sein, ich kann kein Wahrsager sein. Doch, das kannst du, sagte seine Frau. Stell dich morgen als Wahrsager vor das Badehaus der Frauen auf, bald wirst du ein wichtiger Mann sein. Der Mann willigte ungläubig ein. Am nächsten Morgen breitete er vor dem Badehaus ein Tuch auf der Erde aus, legte ein paar Kiesel darauf, schob sie in der Art der Wahrsager hin und her und schien etwas vor sich herumzumurmeln. Da kam plötzlich die Tochter des Wesirs aus dem Badehaus herausgelaufen. Sie rief aufgeregt, »Mein Ring ist weg, mein Ring ist weg!« Dem Garderobenwärter, der herbeigeeilt war, warf sie an den Kopf. »Hast du meinen Ring weggenommen?« Der Garderobenwärter schlug sich verzweifelt auf den Schädel. Schon war eine kleine Versammlung vor dem Badehaus entstanden. Darunter war auch die Frau, die die Ministertochter im Bad bedient hatte. Sie erblickte den Wahrsager und bat ihn, er soll helfen. Der schob die Kieselsteine hin und her und murmelte, »Ich sehe oben auf der Ablage etwas.« Da rief die Frau, die im Bad arbeitete, erfreut, »Oh ja, richtig, ich habe den Ring in eine Vertiefung auf der Ablage gelegt.« Eilig holte sie den Ring herbei. Die Tochter des Wesirs freute sich. Sie belohnte den Wahrsager und entschuldigte sich beim Garderobenwärter. Zu Hause erzählte sie ihrem Vater lang und breit, was passiert war. Auch der vermeintliche Wahrsager war nach Hause gegangen, aber er sagte zu seiner Frau, »Du, das mache ich nicht wieder.« Er erzählte alles und fuhr fort, »Was wäre passiert, wenn der Ring nicht in der Ablage gewesen wäre?« Aber seine Frau meinte nur, »Du bist dabei zu lernen, hab Geduld und mach dir keine Sorgen.«
Einige Tage später stahlen Diebe Gold und Juwelen aus der Schatzkammer des Königs. Der König ließ den Wahrsager holen. Der bat den König zitternd um 40 Tage Frist und der König sagte zu. Der arme Kerl kam nach Hause, schlug sich verzweifelt auf den Schädel und rief, »Diesmal bin ich verloren.« Da sagte seine Frau, »Gott ist groß, faste 40 Tage und bitte Gott um Hilfe.« Der Mann kaufte 40 Datteln, gab sie seiner Frau und sagte, »Jeden Abend gib mir eine davon zum Fastenbrechen.« Die Diebe hatten davon erfahren, dass der Wahrsager weissagen soll, wo das Diebesgut versteckt liegt. Ihr Räuberhauptmann schickte jeden Tag einen seiner Diebe zum Haus des vermeintlichen Hellsehers, um vom Dach aus auszukundschaften, was vor sich geht. Der Mann beging den ersten Fastentag. Abends ließ er sich die erste Dattel geben und sagte, dies ist der erste, wobei er den Fastenbissen meinte. Der Dieb auf dem Dach aber dachte, er ist gemeint. Schnell lief er zu seinem Kumpel und rief, der weiß alles. Jeden Abend schlich sich also ein anderer Dieb auf das Dach des Mannes, um zu sehen, was der wohl sagt. Der zweite Dieb hörte den Mann sagen, dies ist der zweite, der dritte, dies ist der dritte und so weiter. Schließlich meinte der Räuberhauptmann, heute werde ich selber gehen und feststellen, was los ist. Es war wieder nahe der Abenddämmerung und der Mann bat seine Frau um den Fastenbissen. Dann sagte er, der ist größer als alle anderen. Der Räuberhauptmann glaubte, der Hellseher habe ihn auf dem Dach erblickt. Da sprang er herunter in den Haushof und flehte ihn an. Habt Erbarmen mit mir, ich werde dir sagen, wo das Gold und die Juwelen des Königs sind. Nur bitte, bitte verrat uns nicht, dann sagte der Wahrsager, wo das Diebesgut lag. Der vermeintliche Wahrsager ging morgens zum König und verriet ihm, dass die Diebe Gold und Juwelen in einer Ruine versteckt hielten. Der König gab ihm eine gute Belohnung und stellte ihn an seinem Hof ein. Nun bekam es der vermeintliche Hellseher noch mehr mit der Angst zu tun. Eines Tages, als der König mit seinem Gefolge auf die Jagd gegangen war, schnappte er sich plötzlich unbemerkt eine Heuschrecke, die durch die Luft schwirrte. Dann zeigte er die geschlossene Faust dem Wahrsager und sagte, »Was habe ich wohl hier in der Hand?« Der Mann starrte auf die geschlossene Faust des Königs. Er wusste nicht, was der König in der Hand hielt und wollte endlich seinen Betrug eingestehen. Er wollte sagen, dass er die ersten beiden Male Rettung fand, aber nun wirklich in der Klemme war. Um dies auszudrücken, zog er einen Vergleich, nämlich Jekbor Jasti Malachak, Dobor Jasti Malachak, Ochal Beshasti Malachak. Einmal bist du davongesprungen, Heuschrecke, beim zweiten Mal auch, aber beim dritten Mal saßt du in der Faust. Der König staunte, dass dieser Mann von der Malach, der Heuschrecke in seiner Hand wusste. Freudig belohnte er ihn. Aber der Hellseher machte sich unter einem Vorwand aus dem Staub, er wollte nie wieder wahrsagen. Das Sprichwort, einmal bist du davongesprungen, Heuschrecke, beim zweiten Mal auch, aber bei dem dritten Mal saßt du in der Faust, blieb, und man sagt es zu jemandem, der immer wieder anderen hinterlichs führt, der immer wieder andere hinters Licht führt, um ihm klarzumachen, dass dies irgend mal schiefgehen muss.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Abdul Hussein Mohtabat mit dem Titel Ashke Arghavani, das heißt magentafarbene Tränen.
Thank you. ساغر من که برخیزد دم آدم شال از خاکستر من چه میریزد غمت در ساغر من که برخیزد دم آدم شال از خاکستر من منو این غم های شیرین دل و داغ زخم گیرین منو این دل که شد در آسیایت سنگ زیرین منو این دل که شد در آسیایت سنگ زیرین
Thank you.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Iranische Kultur und Zivilisation.
Islamische Kultur und Zivilisation.
Im letzten Beitrag dieser Serie sagten wir, dass der Prophet in Medina eine mächtige Regierung mit allen notwendigen Verwaltungs-, Justiz- und Militäreinrichtungen ins Leben rief und damit der islamischen Kultur und Zivilisation zum Wachstum und zur Ausdehnung verhalf. Zu den Dingen, denen die islamische Lehre große Aufmerksamkeit widmet, gehören Wissen und Denken, und es lässt sich behaupten, dass keine andere Religion oder Ideologie so sehr wie der Islam auf Wissenserwerb beharrt. Gott und die religiösen Vorbilder haben nicht nur die Muslime, sondern alle Menschen aufgerufen, ihren Verstand einzusetzen. Der Islam akzeptiert zum Beispiel keinen blinden Glauben. Er sagt, der Verstand hilft den Menschen bei der Gotterkenntnis und das Denken ist ein wichtiger Weg, den einen Gott zu erkennen. Gott bezeichnet es in der Sure 21 im Vers 67 als Abkehr von der Vernunft, an etwas anderes zu glauben als ihn. Der Islam tadelt den Unwissenden. Unwissend ist nicht unbedingt jemand, der keine Bildung besitzt. Es gibt Gebildete, die von der Wahrheit fernbleiben und zu den Unwissenden zählen. Sie sind nur in Bezug auf die materielle Welt wissend, aber über die Kernfragen des Lebens denken sie nicht nach. Daher finden sie nicht auf den rechten Weg. Denjenigen, die im Laufe der Geschichte Religion und Wissen als zwei widersprüchliche Größen betrachtet haben, blieb gegenüber dem hohen Platz, den das Wissen im Islam einnimmt, nichts anderes übrig als zu schweigen. Nirgendwo in den islamischen Quellen und der Geschichte dieser Religion gibt es Zeichen dafür, dass sie wegen Wissen und Erkenntnis vorgegangen wäre. Die Hervorbringung von muslimischen Gelehrten wie Ibn Hayyan, Khwarazmi, Razi, Farabi, Ibn Haysam, Avicenna, Ibn Rushd und viele andere zeigt, dass Wissenschaft und Religion zusammengehören und der Islam intensiv auf Wissen und denkerische Tätigkeiten achtete. Im Islam werden Wissen und Erkenntnis als hohe Tugend betrachtet. Eine wichtige Voraussetzung für den Erwerb von Wissen sind Schreiben und Lesen. Wir sehen, dass es in der Sure Alaq, die später als Sure 96 eingeordnet wurde, aber die erste Offenbarung war, wie folgt heißt: Lies im Namen deines Herrn, der erschaffen hat, den Menschen aus einem Embryo erschaffen hat. Lies, dein Herr ist edelmütig wie niemand auf der Welt, er, der den Gebrauch des Schreibrohrs gelehrt hat, den Menschen gelehrt hat, was er nicht wusste. Diese göttliche Aufforderung zum Lesen und der Hinweis auf den Gebrauch des Schreibrohrs ist besonders bedeutungsvoll, wenn wir betrachten, was in der Zeit, in der diese Verse offenbart wurden, kaum jemand in Mekka schreiben oder lesen konnte und es in diesem Zentrum von Hijaz höchstens 20 Personen gab, die zudem nur in begrenztem Maße schreib- und lesekundig waren. Die Aufforderung zum Lesen und Schreiben, welche Mittel des Erwerbs und der Weiterentwicklung des Wissens sind, zeigt, wie viel Wert der Islam dem Wissen beimisst. Ein Anliegen des Propheten war, dass alle in Medina sich Wissen aneignen konnten. Als die Muslime im Badr-Gefecht siegten, waren unter den gefangen genommenen Götzendienern einige, die schreiben und lesen konnten. Der Prophet versprach ihnen die Freilassung, wenn sie 10 Muslime schreiben und lesen beibringen. Auf diese Weise wurden viele Muslime zu Alphabeten, zum Beispiel Zayd ibn Thabit. In diesem Schritt des Propheten kam seine große Aufmerksamkeit für Lehre und Bildung zum Ausdruck.
Was im Koran und der Überlieferung über die Bedeutung des Wissens steht, würde ganze Bände füllen. Wenn der Islam dieses Thema nicht derartig hervorgehoben hätte, hätte die islamische Zivilisation sicher niemals ihre Größe erreicht. Die Geschichte dokumentiert, dass im Zeitalter der islamischen Zivilisation die verschiedensten Wissenschaften in der islamischen Welt Früchte trugen und die Muslime neben den Religionswissenschaften auch naturwissenschaftliche Fächer begründeten. Die Wissenschaft wurde in Lehrzentren vermittelt und diese richteten große Bibliotheken ein. Wissenschaft und Religion machten im Einklang miteinander Fortschritte. Shahid Mutahhari verweist zu dem Thema Wissenschaft und Glaube darauf, dass diese beiden im Christentum als Gegensätze betrachtet wurden. Er ist der Überzeugung, dass es wegen dieser falschen Deutung dazu kam, dass in der europäischen Zivilisationsgeschichte von einer Ära des Konfliktes zwischen Glaube und Wissen die Rede ist. Aber in der Geschichte der islamischen Zivilisation, ob nun nur Zeit ihres Höhepunktes oder während ihres Untergangs, sind Wissenschaft und Glaube immer zusammengeblieben. Mutahhari hebt hervor, dass sich die Muslime von dieser falschen Interpretation des Christentums freihalten müssen. Er bezeichnet Wissen und Glaube als zwei Größen, die einander ergänzen und ist davon überzeugt, dass beide gemeinsam zur Vervollkommnung des Menschen führen. Aus der Sicht des Islam stehen Wissen und Religion in enger Beziehung zueinander. Der Koran verwendet das Wort Elm, Wissen, an 80 Stellen. In der Sure 58 heißt es im Vers 11, dass Gott diejenigen, die glauben und denen das Wissen gegeben wurde, hoch aufsteigen lässt. Gott ruft die besinnlichen Menschen auf, über das Dasein und die Erschaffung von Erde und Himmel nachzudenken. Einige Verse haben den Muslimen Ansporn für Wissenschaften wie Astronomie und Mathematik gegeben. In der Sure 10 heißt es im Vers 5, er ist es, der die Sonne zur Heiligkeit und den Mond zu Licht gemacht und Stationen für ihn bestimmt hat, damit ihr über die Zahl der Jahre um die Berechnung der Zeit Bescheid wisst. Gott hat dies ausschließlich zurecht geschaffen. Er setzt die Zeichen auseinander für Leute, die Bescheid wissen. Einmal fragte ein Anhänger des Propheten diesen, »O Prophet Gottes, was ist für dich wichtiger, die Teilnahme an der Bestattung eines Verstorbenen oder die Teilnahme an der Sitzung eines Gelehrten?« Da sagte der Prophet, »Wenn noch andere da sind, die an der Bestattung des Toten teilnehmen, ist die Teilnahme an der Sitzung eines Gelehrten mehr wert als die Teilnahme an tausenden Leichenbestattungen, dem Besuch von tausend Kranken, 1000 Nächte Gebets und 1000 Tage Fastendienst, 1000 Drachmen Almosen an Arme, 1000 Hadschreisen zum Hause Gottes und 1000-malige Teilnahme am Gefecht auf dem Wege Gottes mit Leben und Gut. Dies alles ist nicht mit der Teilnahme an der Sitzung eines Gelehrten zu vergleichen. Weißt du nicht, dass man Gott nur aufgrund von Wissen gehorchen und dienen kann? Das Wohl des Diesseits und Jenseits liegt im Wissen, und das Übel der Welt und des Jenseits liegt in der Unwissenheit. In der Zeit nach dem Propheten haben Wissenschaft und Lehre, besonders unter Imam Sadr, großen Aufschwung erfahren. Imam Sadr hat gesagt, wer ohne Kenntnis und Erkenntnis etwas tut, ist wie jemand, der einen anderen als den eigentlichen Weg geht, so dass er beim Weitergehen immer mehr vom Weg abkommt. Koran und Überlieferung beweisen, dass der Islam überhaupt nicht gegen Wissen ist, sondern sogar das Wissen voraussetzt. Auch das strahlende Arbeitszeugnis der islamischen Zivilisation zeigt, dass die Muslime das wissenschaftliche Wirken als Gott dienen betrachten. Sharafeddin Khorasani schreibt in der großen Islam-Enzyklopädie, Abu Ali Sina, der bekannte Philosoph und Arzt, schreibt in seinem Lebensbericht, er sei immer, wenn er beim Lesen von Schriften über die Logik auf Schwierigkeiten stieß, in die Moschee gegangen, habe den Gebetsdienst verrichtet und zu Gott um Lösung für dieses Problem gebetet. Der Islam stellt jedoch Bedingungen für die Wissensanhäufung auf. Er betont, dass Wissenschaft, Moral und Gottdienen zusammengehören. Ein Gelehrter muss laut Islam ein verantwortungsbewusster Mensch sein, während ein Gelehrter ohne Moral der Gesellschaft Schaden bringt. Es ist ein Vorzug des Islams, dass er hinsichtlich Erziehung und Wissensvermittlung einige Grundsätze bereithält.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Behnam Safavi mit dem Titel Taurat Nadaram. Auf Deutsch, ich kann es nicht ertragen.
چرا اینقدر نگاهت بیقراره؟ چرا این خونه آرامش نداره؟ بگو کی زندگی تو تلخ کرده؟ چرا دستای تو اینقدر سرده؟ کدوم بیرحمی رو یا تو سوزونده که از لبخند تو چیزی نمونده؟ نمیذارم که چشمات خیس باشه، دارم میرم تا حالت رو براشم. میونه این همه نامهربونی دارم میرم که تو عاشق بمونی. شکسته این دل غمگین و تنگم، دارم میرم با یه دنیا به جنگم. جدایی از تو سخته اما میرم، میرم تا خنده ها تو پس بگیرم. حالا که بغضمون طاقت نداره، چه خوب میشه اگه بارون ببار. حلالم کن اگر که گریه کردم، دعا کن کم نیارم بر نگردم. از امشب با خیالت هم نشینم، دعا کن خواب تو هر شب ببینم. نمیدونی که قبل از رفتن من چه مردایی که رفتن بر نگشتن، چه شایه خیلی از عشق تر شد، دلاشون به خدا نزدیک تر شد. منم باید برم طاقت ندارم، دیگه خواب خوش و راحت ندارم. تو هم هر شب بشین ماهو نگاه کن، برای حال و روز من دعا کن. لشکر که لبریز از غروره، با مردی که نگاهش مثل نوره، کنار هم توی دنیای دیگه. یه روز دنیا به ما تبریک میگه.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Moral islamisch gesehen. Weiterhin guten Empfang.
Moral islamisch gesehen.
Die islamische Ethik steht im Gegensatz zu einseitigen Ansichten über die Moral, die aus extremer Weltenliebe bzw. extremer Weltabkehr hervorgehen. Im letzten Teil haben wir kurz einen Blick auf drei verschiedene Ansichten geworfen, von denen die eine den Lebensgenuss, die zweite den Einzelnen und die dritte die Gesellschaft als Dreh- und Angelpunkt für die Moral betrachten. Da bei keiner dieser drei Moraltheorien der Gott- und Jenseitsglaube zum Zuge kommt, haben wir festgestellt, dass sie die moralischen Werte so lange einhalten, wie sie nicht im Widerspruch zum ungehemmten Lebensgenuss und den Interessen des Einzelnen oder der Gemeinschaft stehen. Gemäß dieser Denkweisen ist die Moral also nur etwas Relatives. Das bedeutet, dass ihre Anhänger sich von den moralischen Werten abwenden, wenn sie an einer Wegegabelung angelangen, an der sie sich entweder für die moralischen Werte oder für einen Genuss bzw. die eigenen Interessen oder die Interessen der Gesellschaft entscheiden müssen. Aber die islamische Kultur soll den Menschen vervollkommnen. Sie beruht auf der Selbstkenntnis und der Zentralität Gottes, hält für alle Lebensbereiche fruchtbare moralische Regeln bereit und will nicht, dass der eigene Genuss und unzulässige persönliche und gesellschaftliche Interessen der Moralität vorangestellt werden. Für jeden, der im Islam aufgewachsen ist und an Gott glaubt, sind folgende Worte, die Gott dem Propheten des Islams, der das höchste Vorbild für die Muslime ist, im Vers 62 der Sure 3 Anam sagen lässt, von vielsagender Bedeutung und lehrreich, nämlich: Sag, gewiss, mein Gebet und mein Dienen und meine Art, mein Leben und mein Streben gehören Allah, dem Herrn der Weltenbewohner. Abgesehen von den Denkschulen, die von Menschen ersonnen wurden, gibt es auch unter den Anhängern von jenen Gottesreligionen, die im Laufe der Geschichte Verfälschungen erfahren haben, Abzweigungen, die ernsthaft dem Islam widersprechen. In diesem Zusammenhang kann auf einige materialistisch orientierte Abweichungen von der jüdischen Religion und das Mönchtum im Christentum hingewiesen werden. In beiden Fällen deckt sich die Moral nicht mehr mit den Grundsätzen und ethischen Werten, die im Islam gelten. Über die Liebe zum Materiellen und zu den weltlichen Freuden unter den Juden heißt es im Koran, im Vers 96 der Sure 3, Baqara: Und ganz gewiss wirst du sie, die Juden, als die gierigsten Menschen nach Prunk im Leben finden, sogar mehr noch als diejenigen, die Allah etwas beigesellen. Wenn der Islam die Liebe zum Weltlichen und das Anhäufen von weltlichen Gütern tadelt, so soll das aber keineswegs bedeuten, dass diese Religion wirtschaftliche Aktivitäten ablehnt. Im Gegenteil, bietet die islamische Lehre ein umfassendes, realistisches Wirtschaftssystem an. Falls die islamische Wirtschaftslehre richtig umgesetzt wird, kann sie in unserem heutigen Zeitalter der Welt in den verschiedenen Wirtschaftsbereichen eine neue Strukturierung anbieten. Eine gesunde Wirtschaft, in der es keinen Wucher- und Zinsgeschäfte und keine Bestechung, keine Anhäufung von Reichtum gibt, Eine Wirtschaft, in der niemand etwas für sich bestimmt oder an sich reißt, was anderen zusteht, und in der weder Ausbeutung noch Armut und Hunger oder die Plünderung der Ressourcen anderer Völker vorkommen. Kurzum, eine Gesellschaft ohne die negativen, üblen Erscheinungen, die heute auf der Welt von einigen abwegigen Denkschulen gerechtfertigt werden. Eine Gruppe von Anhängern des Christentums hat im Gegenteil zu materialistisch ausgerichteten Varianten der Religion das Mönchtum und die Askese und Abkehr von der Welt zum Lebensprinzip gewählt. Hierbei kehren sie allen natürlichen Bedürfnissen den Rücken zu und verzichten sogar auf das Heiraten und die Gründung einer Familie. Sie ziehen sich im Kloster zurück und lassen von einer Beteiligung am Gesellschaftsleben ab. Da ihre Sichtweise aber im Widerspruch zu der dem Menschen von Gott verliehenen Natur steht, entfernen sie sich mit der Zeit von dem anfänglichen Ziel, das in der Gleichgültigkeit gegenüber dem Weltlichen und der Gottesfürchtigkeit und dem Wunsch nach Gottes Wohlgefallen bestand. Es kann sogar sein, dass sie Übles begehen, moralisch verdorben und politisch korrupt werden. Daran ist zu sehen, dass auch diese Art der Moral nicht gut sein kann. Der Islam schlägt angesichts dieser Über- und Untertreibungen den Weg der Mitte vor, so dass der Mensch weder die Welt mit ihren Verlockungen noch den freiwilligen Entzug von allen rationalen, elementaren Freuden des Lebens als ein wichtiges Ziel betrachtet. Dies soll den Menschen davor bewahren, dass er auf schiefe Bahnen gerät. Der Islam lehrt Ausgewogenheit und Maßhalten in allen Dingen. Seine Anhänger sollen Gott und das Jenseits und die Vorbereitung auf die nachfolgende Welt nicht vergessen und zugleich auf geeignete Weise die Gaben, die Gott den Menschen auf der Erde zur Verfügung stellt, nutzen. Das menschliche Ideal ist gemäß Islam erreichbar, wenn die Nutzung des diesseitigen Lebens und das Streben nach dem Wohl im Jenseits in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen und weder das eine noch das andere übertrieben werden.
Meine Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastoday ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.